Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Kreuz des Südens, Leben in jungen Kirchen.
Herzlich willkommen zur Sendung Kreuz des Südens, Leben in jungen Kirchen. In dieser Sendung hören Sie mehr zu Bolivien. Seit 25 Jahren ist das Land ein demokratischer Staat. Eine Expertin erläutert uns die Entwicklung des Landes. Chile gedenkt der Reise von Johannes Paul II. Vor 20 Jahren. Kardinal Angelo Sodano war dort und erzählt über das Verhältnis des Landes zur Kirche. Und 37 Millionen Menschen weltweit sind blind. Die meisten leben in Entwicklungsländern. Es gibt aber Lösungen. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie herzlich Mario Galgano. Hören Sie zunächst die Tagesmeldungen, heute mit Birgit Pottler.
Das Überleben der Welt steht auf dem Spiel, wenn Moslems und Christen nicht friedlich zusammenleben können. Das erklären 138 islamische Religionsführer in einem gemeinsamen Brief an Papst Benedikt, den ökumenischen Patriarchen Bartholomäus und den anglikanischen Erzbischof von Canterbury. Die Botschaft ist beispiellos in der Geschichte. Der ständige UNO-Beobachter des Heiligen Stuhls, Erzbischof Celestino Migliore, hat die Gründung einer eigenen UNO-Kommission zum Thema Friedensaufbau begrüßt. Das neue Gremium soll den schwierigen Übergang von Krieg zu dauerhaften Frieden in Krisenregionen ermöglichen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat nach dem TV-Eklat um die frühere Moderatorin Eva Herrmann die Rückkehr zu einer sachlichen Auseinandersetzung über Familienwerte gefordert. Es müsse darum gehen, krude Vergleiche mit einer angeblich erfolgreichen Familienpolitik des NS-Regimes aus der Diskussion herauszuhalten, sagte der Generalsekretär des Zentralrats Stefan Kramer.
Das waren die Nachrichten. Knapp 25 Jahre ist es her, dass sich die politische Landkarte Lateinamerikas grundlegend zu verändern begann. In einer Region, die mit Ausnahme Costa Ricas, Venezuelas und Kolumbiens in den 70er Jahren fast flächendeckend von autoritären Regimes beherrscht worden war, setzten Redemokratisierungsprozesse ein. Den Auftakt bildete 1978 Ecuador, ein Staat mit einer nur rudimentären demokratischen Tradition. Nur wenig später folgten Argentinien, Peru und Bolivien. Ein Beitrag von Pater Eberhard von Gemmingen.
Mit ethischen und kulturellen Kämpfen konfrontiert gab es in den letzten Jahrhunderten in Bolivien Revolutionen und militärische Coups. Eine Militärjunta wurde 1982 gestürzt, um eine Demokratie zu installieren. Nun feiert das Land 25 Jahre Demokratie. Bolivien-Expertin Claudia Ziller erläutert die aktuelle Situation des Landes.
Die Situation in Bolivien ist im Moment ziemlich heikel in Bezug auf den ausgeprägten sozialen und politischen Konflikt. Bolivien verfügt heute über eine starke, partizipative und mobilisierte Demokratie, die aber zugleich leistungsschwach und instabil ist. Das Land befindet sich seit über einem Jahr in einem Verfassungsgebungsprozess, der aber leider nicht vorankommt.
Mit Evo Morales ist auch ein Repräsentant der indigenen Bevölkerung an der Macht. Diese Gruppe spielt eine wichtige Rolle und ist einflussreicher als die Kirche des Landes.
Die Indigenen sind zu einem politischen Akteur avanciert. Allerdings kann man nicht von einer einheitlichen indigenen Bewegung sprechen. Die indigene Bevölkerung in Bolivien macht mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus. Allerdings ist es eine sehr heterogene Gruppe. Das heißt, man kann nicht von den Interessen der indigenen Bevölkerung sprechen, sondern es gibt viele indigene Gruppen, die unterschiedlich organisiert sind. Aber was man sagen kann, ist, dass sie heute zu der politischen Bühne gehören.
Am 18. Dezember 2005 wurde Morales mit 54% der Stimmen zum Präsidenten gewählt. Es war das erste Mal seit Wiederkehr der Demokratie 1982, dass ein Präsidentschaftskandidat die absolute Mehrheit erreichte. Doch schon vorher war das Land auf der Suche nach einer politischen Stabilität.
Die Transition fand in Bolivien 1985 statt und seitdem gab es sowohl wirtschaftlich als auch politisch und in diesem Sinne auch demokratisch gesehen große Fortschritte. Das Ironische bei Bolivien ist nämlich, dass das Land seitdem als Modellfall für vieles Gutes und Schlechtes gegolten hat. Das heißt, in den ersten Jahren der jungen bolivianischen Demokratie galt das Land als Musterbeispiel für die Strukturanpassungsprogramme. Es ist schwierig vorherzusagen, wie sich das weiterentwickelt. Heutzutage, was wir haben, ist eine verfassungsgebende Versammlung, die ihre Arbeit nicht machen kann. So wie es vorhergesehen war, hätte die Verfassung schon geschrieben worden sein und es hätte ein Referendum stattgefunden. Und es bleibt abzuwarten, ob diese Verfassung geschrieben werden wird. Das ist immer noch nicht klar. Und im Falle, dass die Verfassung nicht zustande kommt, was wird passieren? Ob die Regierung manche Entscheidungen treffen wird, die heute Kompetenz der verfassungsgebenden Versammlung sind, oder ob sich in der Tat der soziale Konflikt verschärfen wird, eskalieren wird. Und also leider kann man in meinen Augen heute einen gewalttätigen Konflikt, den kann man heute nicht ausschließen.
Zwei Tage lang saßen die Witwe, fünf Kinder und 17 Vertraute des chilenischen Ex-Machthabers Augusto Pinochet im Gefängnis, ehe sie gegen Zahlung einer Kaution freigelassen wurden. Ein chilenischer Richter hatte die Festnahme von insgesamt 23 Personen am vergangenen Donnerstag angeordnet. Doch die meisten Chilenen sind verbittert, dass Pinochet nie wegen der Verbrechen während seiner Herrschaft zur Rechenschaft gezogen wurde. Anders als viele frühere Untergebenen, die teils zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Hören Sie einen Beitrag von Sophia Schülke.
Eine wichtige Rolle zur Aufarbeitung der Vergangenheit hat die katholische Kirche. Rund 70% der Bevölkerung ist katholisch. Vor wenigen Tagen war Kardinal Angelo Sodano in Chile, um das 100-Jahre-Jubiläum der Geburt von Kardinal Silva Enriquez zu ehren und an die Reise Papst Johannes Paul II. Vor 20 Jahren zu gedenken. Zurück im Vatikan, sagt Kardinal Sodano.
Der Zweck meiner Reise nach Chile war es, an die Reise des Dieners Gottes Johannes Paul II. Vor 20 Jahren zu erinnern. Ich habe die Einladung der chilenischen Bischöfe gerne angenommen, weil ich 15 Jahre lang sein Kardinalstaatssekretär war und auch, weil ich 1987 als Nuntius in Chile war.
Johannes Paul II. Hat auch in Chile viele positive Erinnerungen hinterlassen.
Für die einen ist Papst Johannes Paul II. Der Papst des Friedens, weil er sich für den Frieden zwischen Chile und Argentinien sehr stark eingesetzt hatte. Für andere wiederum ist er der Papst der gerechten Solidarität, weil er mit seinen Botschaften die Differenzen in diesem Land beseitigen konnte.
Aber auch Benedikt XVI. Hat für die chilenische Bevölkerung viel zu sagen. Davon ist Kardinal Angelo Sodano überzeugt.
Nun, der Glaube der katholischen Bevölkerung ist hier genauso stark wie anderswo. Und darum wird Papst Benedikt XVI. In Chile sehr geschätzt. Viele kennen ihn auch persönlich, weil er, als er Kardinal war, dieses Land 1988 besuchte und an verschiedenen Konferenzen teilnahm. Darum kann ich sagen, dass die Glaubenstradition und die Liebe zum Papst hier weitergehen.
Bis zu 30.000 Menschen seien während der Militärdiktatur in Argentinien entführt, gefoltert und ermordet worden, sagte der Länderreferent für Argentinien bei dem katholischen Hilfswerk Adveniat, Thomas Wieland. Für diese Gräueltaten von der Zeit zwischen 1976 und 1983 wurde nun auch ein katholischer Priester verurteilt. Ein Beitrag von Aurelia Plischke.
Der ehemalige Polizeipfarrer Christian von Wernich bekam lebenslange Haft. Er war nach Urteil der Richter während der argentinischen Militärdiktatur an schwerwiegenden Verbrechen an linksgerichteten Regimegegnern beteiligt. Dazu Thomas Wieland gegenüber dem Kölner Domradio.
Christian von Wernich wird zu Last gelegt bei 7 Morden, 32 Entführungen und 42 Foltern mitgearbeitet zu haben. Man muss sich das so vorstellen, er hatte als Polizeipfarrer Zugang zu den geheimen Folterzentren, die in Krankenhäusern, in Polizeiposten, in Schulen und in öffentlichen Gebäuden eingerichtet waren und hat als Priester ist er aufgetreten unter dem Vorwand, dass er den Menschen helfen kann und hat ihnen Informationen entlockt, die zur Verhaftung und zur Ermordung weiterer Menschen geführt haben.
Nach Aussagen von Überlebenden hat Wernich seine Opfer psychologischer und moralischer Folter unterzogen. Der Prozess ist in Argentinien auf großes Interesse gestoßen. Bei der Urteilsverkündung während der Live-Fernsehübertragung jubelten viele der Opfer und Hinterbliebenen.
Und wir bleiben in Südamerika. Der katholischen Kirche in Brasilien gehören ungefähr 137 Millionen Brasilianer an, was rund 74% der Gesamtbevölkerung entspricht. In den letzten zwei Dekaden konnte eine relativ starke Abwanderung von Katholiken in Richtung protestantischer Freikirchen beobachtet werden. Aber auch mit anderen Problemen hat die katholische Kirche in Brasilien zu kämpfen. Birgit Pottler weiß mehr darüber.
Im Vatikan sind die Bischöfe Brasiliens indes zu ihren Ad Limina-Besuchen angekommen und stellen in Gesprächen mit dem Papst die derzeitigen Schwerpunkte ihrer Kirche vor. Das sind die sozialen Bedingungen verbessern und der wachsenden Anziehungskraft der Sekten begegnen. Der Präsident der Bischofskonferenz, Erzbischof Geraldo Luria Rocha aus Mariana, erklärte gegenüber Radio Vatikan:
Eine der größten Herausforderungen ist die soziale Lage, die immer schlimmer wird. Das Leid unseres Volkes ist auch das Leid der Kirche. Eine andere Frage, die sich uns stellt, ist die des religiösen Übergangs. Viele Katholiken wechseln zu diesen neuen religiösen Gruppierungen. Viele erklären sich für religionslos.
Die Kirche wolle eine Antwort geben, sagt Droscher, zum Beispiel kleine Gemeinden gründen, in denen Menschen enger zusammenleben, mehr Solidarität üben können und damit vielleicht auch der katholischen Kirche treuer bleiben, sagt der Präsident der brasilianischen Bischofskonferenz.
Millionen blinde Menschen leben auf der Erde, 90% von ihnen in Entwicklungsländern. 3 von 4 dieser Blinden müssten nicht blind sein, sie sind es aufgrund fehlender medizinischer Versorgung. Anlässlich des Welttags des Augenlichts erinnerte die Organisation Licht für die Welt bei einer Pressekonferenz in der Wiener Innenstadt an die vermeidbaren gesundheitlichen Missstände. Ein Beitrag von Monika Fischer von Radio Stephansdom, Wien.
Blind zu sein, beispielsweise in einem afrikanischen Land, sei eine humanitäre Katastrophe, fuhr Rupert Roniger, Geschäftsführer von Licht für die Welt, beim Pressetermin in Wien.
Die Situation, in einem Entwicklungsland blind zu sein, ist in der Tat dramatisch für die Person selbst, für die Familie und für die Gesellschaft. Die Wahrscheinlichkeit armer Menschen zu erblinden ist in Entwicklungsländern wesentlich höher als bei uns. Und Blindheit führt wiederum zu einer dramatischen Verarmung der betroffenen Menschen und ihrer Familien.
In den Ländern des Südens hat jeder zweite Blinde sein Augenlicht aufgrund des grauen Stars, Katarakt, verloren. Im westlichen Europa ist die Kataraktoperation ein zehntausende Male jährlich durchgeführter Routineeingriff. Weit davon entfernt ist man in Afrika, Asien, Süd- und Mittelamerika, berichtete Ursula Schmidt-Erfurt, Vorstand der Augenklinik am AKH Wien.
In Afrika, Asien und Südamerika, das heißt, da reden wir von Kontinenten, da gibt es 30.000 Kataraktoperationen. Und wie viele Einwohner es dort gibt, das weiß ich gar nicht, aber es ist uns allen klar, dass es in keinem Verhältnis steht zu dem, was die medizinische Hilfe dort bisher leisten kann.
Karl Riegerl, Oberarzt im Wiener Hanusch-Krankenhaus und Vorstandsmitglied von Licht für die Welt, strich die Ursache für diesen Zustand heraus. Licht für die Welt unterstützt daher unter anderem die Ausbildung medizinischer Fachkräfte in den jeweiligen Ländern.
Die 7000 Friedenssoldaten der Afrikanischen Union in Sudans Bürgerkriegsprovinz Darfur haben gegen Milizen und Rebellen keine Chance. In den vergangenen Tagen haben sudanesische Regierungstruppen und verbündete Milizen Aufständischen zufolge eine Stadt in Darfur niedergebrannt.
Dabei kamen 105 Menschen ums Leben. Aldo Barmigiani kennt weitere Einzelheiten.
Tagelang hätten die Bewaffneten die Stadt Haskanida verwüstet, sagte ein Mitarbeiter der Rebellengruppe Sudanesische Befreiungsarmee SLA. Die Vereinten Nationen bestätigten, dass in dem Ort nur noch die Moschee und eine Schule stehen. Die meisten der 7000 Einwohner seien geflohen. Die Zahl der Toten könnte noch steigen, sagte Simon Crittle. Er ist Mediensprecher der Welternährungsorganisation FAO.
Sicherheit in Darfur ist auch eine materiell teure Angelegenheit. Man braucht viele Ressourcen, um sich selbst zu schützen. Das gilt nicht nur für die Leute, die für die Hilfswerke arbeiten. Das ist auch für die dortige Gesellschaft schwierig. Die Armee war letzte Woche in Haskanita eingerückt, nachdem sich die Friedenstruppe der Afrikanischen Union aus dem Gebiet zurückgezogen hatte. Viele Bewohner sind in den Busch geflohen und könnten verdursten.
Das Militär wies die Berichte über Tote in der Stadt zurück. Zuvor waren am 29. September beim bislang schwersten Angriff auf die Truppen der Afrikanischen Union in Darfur nahe Haskanida 10 Soldaten ums Leben gekommen. Die FAO und weitere Organisationen baten daraufhin die Regierungsarmee Haskanida nach dem Abzug zu schützen.
In Afrika herrscht in vielen Ländern Krieg und Chaos, nicht nur in der Region Darfur. Eines dieser Länder ist Somalia. In der ersten Jahreshälfte 2007 kam es in Mogadischu, also der Hauptstadt, zu heftigen Kämpfen zwischen regierungstreuen Truppen, islamistischen und Hawiye-Kämpfern, die Hunderttausende in die Flucht trieben. Und wie sieht die Situation im Augenblick aus? Aurelia Plischke berichtet.
Es gibt wieder Hoffnung auf Frieden in Somalia. Der Premierminister und die Führer des stärksten und herrschenden Clans von Mogadischu, Hawiye, haben einen Waffenstillstand unterschrieben. Obwohl für die vergangenen Stunden wieder 3 tote Zivilisten zu melden sind, könne dies ein Zeichen für ein baldiges Ende der Gewalt in der Hauptstadt des afrikanischen Landes sein. In die gleiche Richtung deuten Berichte, dass der heftige Streit zwischen Premierminister und Präsident vorbei sei. Der apostolische Administrator von Mogadischu ist Bischof Giorgio Bertin. Er sagte uns zur Lage in Somalia und speziell in der Region von Baidoa:
Wir müssen beachten, dass es in diesem Teil von Somalia rund 400.000 Evakuierte gibt. Personen also, die in Mogadischu lebten und aufgrund dieser Gefechte, vor allem zwischen den sogenannten Rebellen und den staatlichen Soldaten, unvermeidlich die Stadt verlassen mussten. Weitere Gründe für die Fluchtbewegungen waren die Trockenheit im Land, aber auch die Überschwemmungen.
Die Kirche tue alles, um den Ärmsten in Somalia zu helfen, so Bertin.
Vor allem die Caritas Somalia. Sie hat eine medizinische Fürsorgestelle in Baidoa. Es ist eine Arbeit, die wir vor 1,5 Jahren begonnen haben und die wir fortführen werden, um die hohe Zahl von Kranken zu erreichen. In den letzten 2 oder 3 Monaten haben wir einen sehr wichtigen Beitrag geleistet, vor allem an den Evakuierten.
Entscheidend für den Erfolg von karitativer Hilfe in Somalia ist für Bertin, dass die Kirche den Schulterschluss mit Moslems sucht.
Sie hörten Kreuz des Südens, Leben in jungen Kirchen. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Ein gesegnetes Wochenende. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.